Ostergeschichte gerade eben schon gehört. Und zwar, Ela hat sie uns vorgelesen, sodass ich die jetzt einfach nur frei zitiere. Das ist nämlich genau die Geschichte, die wir hier auch in diesem Büchlein haben aus Matthäus 28, Vers 1 bis 6. Wer es in der Bibel nachlesen will, kann das dort tun. Jesus Christus ist auferstanden, das Grab ist leer. Wir haben das auch in Arabisch, in Farsi, in verschiedenen Sprachen. Und unsere Lieben können das dort für sich nachlesen. Wenn du im Internet Ostern googelst, dann stößt du auf einen Haufen Osterhasen, auf Ostereier, auf alle möglichen Dinge, die natürlich Familien Freude machen und Kindern umso mehr. Auch bei uns wird das so sein. Wir kommen nicht drum herum. Bin fast 70 Jahre alt und seit 70 Jahren sammle ich Ostereier. Ja, mal am Ostersonntagmorgen oder am Ostermontag oder irgendwann. Und sie werden morgen bei uns natürlich auch, ja, nur doppelt, ne? Man muss sie verstecken erstmal und dann hinterher sammeln und du weißt nicht, wo sie sind, ne? Wie bei den Eichhörnchen. Aber die Enkelkinder freuen sich und es ist ein guter Brauch und das ist total in Ordnung. Und es spricht ja auch davon, Eier sind, wie ich neulich im Comedy gehört habe, Eier sind werdende Hennen. Aber das ist nicht das, was wir glauben. Was wir glauben, ist etwas ganz anderes. Wir feiern in diesen Tagen das größte Ereignis der Weltgeschichte. Wir feiern das größte Ereignis der Weltgeschichte. Die Geschichte, die wir vorhin gehört haben, die in verschiedenen Variationen in den Evangelien uns gezeigt wird, ist eine so unglaubliche Geschichte. Und wenn man sich mit verschiedenen Religionen beschäftigt, mit Hinduismus, mit Buddhismus und mit dem Islam, dann muss man feststellen, diese Geschichte fordert dich heraus. Entweder sie ist wahr oder sie stimmt nicht. Und lasst uns zuerst einmal überlegen, was wäre, wenn diese Geschichte mit Maria und mit Jesus und so weiter nicht stimmt? Was wäre, wenn biblische Schreiber hinterher irgendwie gesagt hätten, Jesus hat ja gesagt, er wolle auferstehen, aber davon ist ja nichts da, aber wir wollen jetzt mal so tun, als ob er auferstanden wäre, wir wollen das mal einfach glauben, wir wollen das in alle Welt hinaus posaunen. Es wäre eine ganz schöne Anstrengung geworden für die Jünger, diese Geschichte einfach zu erfinden. Die ganze Art, wie das aufgeschrieben wird, im Markus zum Beispiel, im Markus-Evangelium steht, als die Frauen Jesus entdeckten und das erlebt, fürchteten sie sich und flohen vom Grab hinweg. Weil das ist so unglaublich, so faszinierend, so unmöglich, das kann nicht erfunden worden sein. Wenn es erfunden worden wäre, dann wäre die Ostergeschichte, die Weihnachtsgeschichte, das Evangelium und die Lehre von Jesus eine einzige Lüge. Dann war Jesus ein netter Prophet, ein guter Mensch, er hat gute Dinge gesagt, nach denen man leben kann, aber sein Anspruch, Gottes Sohn zu sein, seine Kraft, Wunder getan zu haben, das wäre alles erlogen und ein Hirngespinst von 1,5 Milliarden Menschen, die zurzeit auf der Erde leben. Wenn das so ist, dann ist das ganze Christentum eine einzige Lüge. Und dann ist jede Predigt in einer Kirche, jedes Glauben an einen lieben Heiland, der für uns da ist, der für uns gestorben ist, jeder Glaube an ein ewiges Leben, nutzlos, sinnlos. Wir sind in unseren Sünden, wir sind im Tod. Alle Kinder, die gestorben sind vor Hunger und vor Durst, sind auf ewig einfach tot, zerfallen in der Erde. Es ist alles zu Ende. Ihr Lieben, und dann hat der Philosoph Nietzsche recht, wenn er sagt, wenn du lange in diesen Abgrund hineinguckst, dann guckt irgendwann der Abgrund in dich hinein. Und dann wirst du nur noch wahnsinnig. dann kannst du nur noch fressen und saufen und machen, was du willst. Lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, hatte Paulus gesagt. Und so ist es. Wenn es aber stimmt, wenn das stimmt, was wir auf diesen Bildern sehen, dass Maria und Martha und die anderen Maria und Salome und so weiter, wenn alle diese Frauen dort waren und sie haben gesehen, er ist nicht mehr da. Und er kommt zu ihnen und sagt, ich bin auferstanden, ich lebe. Wenn das so ist, dann will ich zwei Folgerungen daraus ziehen. Die erste Folgerung, dann ist alles Leid in dieser Welt aufgehoben und getragen durch Gottes Mitleid. Jedes Leid in dieser Welt, das Leid der Kurden in Syrien und im Irak, das Leiden der Hutus in Ruanda, als die Tutsis, so war es doch rum, sie ermordet haben, weil sie vorher durch die Belgier protegiert wurden und so weiter. 1 Million Menschen mussten dort sterben. Das Leid im Vietnamkrieg, das Leid im Dritten Reich, 50 Millionen Tote im Ersten Weltkrieg und zu allen Zeiten. Dieses Leid der Welt, was wir Menschen meistens selber verursacht haben, ist aufgehoben und getragen durch Gottes Mitleid. Ich glaube, wenn das nämlich stimmt, dass Christus für uns gestorben ist, dann ist Gottes Mitleid mit dieser Welt und im Tod noch stärker und noch größer und er hält seine Hand darunter und trägt alles Leid in dieser Welt. Dann sind alle Kriege und alles Kriegsgeschrei, so fürchterlich sie waren, Vorboten, tragische Vorboten einer ewigen Auferstehung, wo alles gut werden wird und wo Gott alle Tränen abwaschen wird. Auch das Leid in den Naturkatastrophen, in Lissabon, das große Erdbeben 1755, was Immanuel Kant und vielen anderen Angst und Schrecken eingejagt hat. Auch dieses Leid ist getragen durch Gottes Geduld und Gnade und er wird wieder gut machen, was entstanden ist. Das entsetzliche Leid des Hungers und auch das Leid der Krankheiten, welches wir auch an uns tragen. Alles Leid in der Krankheit, durch welches wir gehen, verlassen werden. Der Verlust eines Arbeitsplatzes. Das Leid von Kindern, die sich vom Elternhaus abgekehrt haben, von ihren Eltern nichts mehr wissen wollen. Alles Leid ist getragen durch dieses Kreuz. Wenn das wahr ist, dann brauchen wir letztlich nicht mehr jammern und klagen, weil wir wissen, Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Wenn das wahr ist, was hier steht, dass Jesus auferstanden ist, dann ist aller Tod verwandelt in Sieg. Jeder Tod ist verwandelt in Sieg. Dann weiß ich, dass meine erste Frau und der erste Mann meiner Frau Susanne, dass sie beim Herrn sind, dass sie nicht umsonst gelebt haben, dass sie nicht mitten herausgerissen worden sind aus dem Leben alleine, sondern dass sie ein erfülltes Leben haben und jetzt in einem noch erfüllteren Leben sind. Dann ist der Tod besiegt, er ist verwandelt in Sieg. Tod, wo ist dein Schrecken? Alles Leid und alle Not ist ein Durchgangsstadium in eine wunderbare Lebenszeit. Alle Finsternis ist vertrieben vom Licht. Und alle Schrecken und alle Angst ist überwunden durch den Tod. Durch den Trost von Gott. So wie Paulus sagt, das Leid, durch das wir gegangen sind, hat uns Gottes Trost erneuert. Wir sind durch Gottes Trost erquickt worden. Und deswegen können wir jetzt andere Menschen trösten, die durch das Leid gehen. Alle Schmerzen werden letzten Endes beendet sein. Und alle Melodramen werden zu einem Happy End. Denn ich glaube, wenn die Bücher aufgetan sein werden und wir bei Gott sind und wir alle Menschen, die zu allen Zeiten gelebt haben, vor Gott stehen, dann wird alles aufgedeckt werden. Und dann werden wir alle wahrscheinlich nur noch niederfallen und anbeten und in Dankbarkeit uns vor Gott beugen und wissen, dass alles geklärt werden wird. Noch einmal, wenn es nicht so wäre, wenn das alles Lüge wäre, dann wäre Hitler und Stalin und Mao Zedong die größten, schlimmsten Demagogen der Weltgeschichte gewesen, neben vielen anderen. Dann wäre all dieses Leid total sinnlos gewesen. Es gäbe keine Rechtfertigung, keine Vergeltung, keine Wiedergutmachung. Aber dadurch, dass es stimmt, dass wir glauben, Ostern ist wahr, die Auferstehung hat stattgefunden, Jesus lebt. Dadurch kann unser Leben eine solche Freude bekommen, eine solche tiefe Zufriedenheit und Dankbarkeit. Wir wollen uns einfach ganz kurz diese Geschichte, es sind so einige in diesem Buch, schaut mal auf Seite 58, da heißt es hier, Jesus Christus ist auferstanden, das Grab ist leer. Hier ist es eigentlich nur ein Punkt, der mir wichtig ist. Den ersten haben wir gehört, sie haben sie umklammerten ja seine Füße, das haben wir gerade eben gehört. Wichtig ist jetzt, sie kamen, Maria von Magdala und die andere Maria, zum Grab. Sie suchten Jesus, den Gestorbenen. Und sie fanden Jesus, den Auferstandenen. Und so ist es oft in unserem Leben. Wir gehen in einen Tag und wir erwarten nichts von diesem Tag. Er ist traurig, er ist düster, es regnet. Wir gehen zu einer Familienfeier und erwarten, dass es nur tragisch ist und wir mit Traurigkeiten konfrontiert sein werden. Wir haben keine Hoffnung und erwarten nichts und am Ende merken wir, Gott hat diesen schlechten Tag verwandelt in einen guten Tag. Wir gehen zum Gebet, wir haben vielleicht ein Leid, ein körperliches Leid. Wir beten, dass Gott uns dieses Leid nimmt. Wir erwarten vielleicht gar nichts Besonderes. Auf einmal merken wir, durch Gebet haben sich die Dinge verändert. So war es bei den Frauen. Und ich denke, so kann es bei uns sein. Das Leid, das wir erwarten, wird auf einmal verwandelt in etwas Gutes. Ich denke, es gibt einen biblischen Optimismus. Ein Glauben an das Neue, eine Hoffnung, die unser Leben durchdringen kann und wir auch im Alltag immer wieder merken, wir gehen zum Grab, wir denken, das ist tragisch, jetzt ist es zu Ende und das war's und nein, auf einmal kommt Gott und macht etwas Neues und Gutes daraus. Ich habe das so oft in meinem Leben erlebt und das wollen wir lernen, daran zu glauben. Wir gehen mal jetzt ein paar Seiten weiter. Jetzt kommt diese Geschichte, das ist Seite 64, immer Ockerfarben. Der Engel sprach weiter, beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie eine unbändige Freude. Mir fiel so der Gedanke ein mit einer Stromleitung. Du stehst vielleicht an einer Weide und da sind Schafe drauf und du sagst jemand, durch diesen Draht fließt Strom. Gut, jetzt kannst du irgendetwas lesen, ja, so ist das, durch diese Drähte fließt der Strom, damit die Tiere abgehalten werden, die Weide zu verlassen. Aber wenn du es noch nie erlebt hast, kannst du es nur glauben oder für wahr halten, da fließt Strom durch. Aber was ist, wenn du es anpackst? Es geht noch. Das sind nicht so viele Volt, ne? Das kann man aushalten. Aber oder mit einer einfachen Batterie. Wir haben das früher als Kinder gemacht. Zur Nachahmung empfohlen, ich weiß nicht. Also ich fand es nicht schlimm. Du kannst also solche, ne? Diese Batterien waren früher noch so größer. Erinnert ihr euch wie eine Zigarettenpackung? Und die hatten dann zwei Messingstäbe. Und wenn du an beiden mit deiner Zunge rangegangen bist, dann kribbelte das. Ja? Zuerst hältst du es nur für wahr, da ist Strom drin. Jetzt hältst du deine Zunge dran oder du packst den Draht an und du merkst, da fließt Strom durch. So ist das mit Jesus. Es ist eine Sache, zu glauben, dass er lebt. Es ist eine andere Sache, zu erleben, dass er lebt. Und wer das erlebt hat, möchte nie wieder zurückgehen. Wer das erlebt hat, möchte sein Leben total in die Waagschale werfen von Jesus und sagen, Jesus, du bist fortan mein Leben, ich gehöre dir. Es ist die Begegnung. Die Frauen begegnen Jesus. Ich begegne dem Strom nicht dann, wenn ich an ihn glaube, dass er geschieht, sondern ich begegne ihm dann, wenn ich anpacke und merke, da ist eine Kraft. Wir gehen ins Gebet oder jemand betet mit uns und in uns passiert etwas. Oder unter der Verkündigung oder beim Lied erfüllt uns eine tiefe Freude, vielleicht auch ein Erschrecken am Anfang und dann die Freude. Da findet eine Begegnung statt. Das andere, was wir hier sehen, erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie eine unbeschreibliche Freude. Auch darauf möchte ich kurz eingehen. Auch das gehört zur Begegnung mit dem allmächtigen Gott. Du bist zuerst erschrocken. Du bist voller Furcht. Ich habe es einige Male in meinem Leben erlebt, wo ich spürte, dass Gottes Geist an mir arbeitete und in mir etwas verwandelte. Zuerst war es immer irgendwie ein Schrecken, eine Art von Ergriffensein, ein tiefes, starkes Ergriffensein. Aber dann kommt der Heilige Geist und erfüllt dieses Ergriffensein mit Freude und mit Dankbarkeit. Und dann kannst du zuerst weinen und dann verwandelt sich das Weinen in Freude. Ganz typisch, wenn wir Gott begegnen. Eine heilige Furcht und gleichzeitig eine unbändige Freude. Er begrüßte sie einfach mit diesem netten Wort, seid gegrüßt. Ich grüße euch. Jesus grüßt uns. Und wenn wir als Christen, nicht nur heute am Ostermorgen, sondern zu allen Tagen, wenn wir einander grüßen, die ersten Christen haben das mit einem heiligen Kuss getan, wir machen das in unserer Kultur einfach durch eine Umarmung oder durch einen echten Händedruck oder wir berühren uns. Und wir wissen dabei, diese Berührung ist ein Weitergeben der Berührung Gottes. Weil er mein Leben mit Freude erfüllt, kann ich anderen Menschen, kann ich Welga sagen, ich grüße dich im Namen des Herrn. Und das tue nicht ich von meiner Kraft, sondern es ist die Kraft Gottes, die durch mich fließt zu dir hin. Wir grüßen uns durch den Gruß Jesu. Er sagt hier, seid gegrüßt. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Fürchtet euch nicht, sagt er. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. Wir gehen noch mal ein paar Seiten weiter. Und zwar Seite 70. Ich hoffe, dass Jasir das auch findet und Hiam und dass ihr das sehen könnt. Für euch ist es dann wieder noch eine Seite. Ach ja, warte mal, nur eine. Seite 71. Jesus Christus beauftragt seine Jünger. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Auch da wieder das Gleiche, da ist ein heiliges Erschrecken. Ich meine, ich hatte euch hier in der Gemeinde schon einmal erzählt, dass ich so eine Erfahrung gemacht hatte, das ist die beklemmendste, die ich ja gemacht hatte, wo ich in der Mittagspause in meinem Geschäft damals auf einmal vom Geist Gottes berührt wurde und mich vor meinem Stuhl hinkniete und er mir mein ganzes Leben offenbarte. Und da erlebte ich eine unwahrscheinliche Erneuerung. Ja, wir fallen vor ihm nieder. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen, in Beziehung zu mir zu kommen. Das ist eines der auch tragischen Geheimnisse an der Bibel und am Glauben. Gott kommt nicht her und ergreift die ganze Welt mit seiner Machtfülle. Dann wären nämlich alle Menschen nur Marionetten. Sondern Gott möchte, dass wir an ihn glauben. Und glauben kannst du nur an etwas, was du nicht direkt siehst, sondern wo du dich im Vertrauen darauf einlässt. Genauso wie ich mich auf eine Beziehung mit einem Ehepartner einlasse. Ich vertraue darauf, dass das die richtige Beziehung ist, die Gott mir geschenkt hat. Ich lasse mich darauf ein und dann erlebe ich das. Gott hat beschlossen, durch Glauben die Welt zu retten. Er hätte mit Macht kommen können und alle Kriege und alles Böse aus der Welt hinwegnehmen können. Aber dann hätten wir nicht glauben können. Aber indem wir lernen zu glauben, hebt er uns auf Augenhöhe mit sich, so wie er mich in sein Bild erschaffen hat.